The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 11. Juni. Bei der Europawahl gilt das Gleiche wie bei allen wichtigen Wahlen. Nach dem Wahlkampf ist vor dem Machtkampf.
Lieber Friedrich, ich möchte zunächst mit einem Dank beginnen. Und zwar einen Dank für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, den ausgezeichneten Wahlkampf, den wir zusammen bestritten haben, deine Unterstützung.
Ursula von der Leyen klopfte der Union von Friedrich Merz und damit natürlich sich selbst auf die Schulter. Was für ein Erfolg. Danke an die Wählerin, danke an die Wähler. Toller Sieg. Aber sie weiß ja ganz genau, jetzt geht's für sie erst richtig los. Sie will die mächtigste Frau Europas bleiben, als Präsidentin der EU-Kommission. Ein Amt, das nicht der Wähler besetzt. Der Europäische Rat schlägt dem Parlament jemanden vor und das Parlament stimmt dann ab. Was nun also ansteht, ist die große Gala-Vorstellung im europäischen Politikzirkus. Hereinspaziert, meine Damen und Herren, Manege frei für Machtspielchen, Interessenvertreter und Postenjäger aller Herren Länder. Das Programm, das dem Zuschauer hier geboten wird, in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, ist ein Fall für das politische Hochtrapez. Spektakulär anzuschauen, hochriskant für alle Beteiligten und auf jeden Fall dürfte es nicht billig werden. Hier zeigt sich, ob Sie, Ursula von der Leyen, das Hochseil auch wirklich beherrschen. Weil nicht mal ihre Heimatfraktion, die EVP, steht geschlossen hinter ihr. Für eine breite Mehrheit muss sie auf die Grünen und auch auf die Sozialdemokraten zugehen. Der Gegner muss zum Freund werden, sonst kann das gar nicht klappen. Sie braucht also mehrere Sicherheitsnetze, um jetzt nicht abzustürzen. Das Ganze treibt die Preise für die Zirkustickets jetzt ganz schön nach oben. Die Sozialdemokraten zum Beispiel fordern, dass das Verbrenner aus für Automobile ab 2035 jetzt nicht ad acta, sondern bestätigt wird und europaweit soziale Mindeststandards gesetzt werden. Die Grünen haben sich auch schon eine schöne Wunschliste zurechtgelegt, damit Frau von der Leyen im Amt überleben kann. Terry Reinke, die Spitzenkandidatin, sagte hier bei uns im Podcast gestern:
Wir wollen in der nächsten Legislaturperiode im Europäischen Parlament klar machen, dass es proeuropäische demokratische Mehrheiten braucht und dass wir dafür Verhandlungen bereitstehen.
Konkret bedeutet das, der Weg des Green Deal muss konsequent weitergegangen werden. Dann klappt es vielleicht auch mit der Wiederwahl. Es sei denn, Ursula von der Leyen setzt sich in die Zirkusloge und flirtet dort mit Giorgia Meloni.
I have been working very well with Giorgia Meloni and she is clearly pro-European, against Putin and pro-rule of law, if this holds. And then we offer to work together.
Das sind Avancen, die Terry Reinke von den Grünen so gar nicht gerne sieht.
Ich finde es hochproblematisch, dass jetzt versucht wird, Teile der EKR-Fraktion zu normalisieren und so zu tun, als seien sie eigentlich ganz normale demokratische Parteien. Für uns ist klar, wir stehen vom Tisch auf, wenn die EKR eingeladen wird zu Verhandlungen nach der Wahl.
Sagt sie gegenüber der Zeit. Meloni ist aber für von der Leyen noch aus einem anderen Grunde interessant. Nicht nur, weil sie von allen amtierenden EU-Regierungschefs das beste Wahlergebnis erzielte, das außerdem, das wird die rechte Fraktion im EU-Parlament noch mal sehr stärken. Nein, Meloni sitzt als italienische Premierministerin eben auch im Europäischen Rat. Und dort liegt ja das Vorschlagsrecht für diese Postenbesetzung. Naja, andere Artisten in der Manege wollen ihre Nummer allerdings auch durchziehen. Frau von der Leyen ist nicht alleine. Erst kürzlich wurde der Name von Annalena Baerbock ins Spiel gebracht, von Politico. Oder war es doch der Robert Habeck? Emmanuel Macron hat seine eigene Vorstellung davon, wie die nächste Nummer läuft. Er spricht sich hinter der Kulisse stark für den Italiener Mario Draghi aus, den ehemaligen EZB-Präsidenten. Naja, und Macron wäre nicht Macron, wenn er nicht auch dafür sorgte, dass dieser Name Draghi nicht hinter der Kulisse bleibt, sondern den Weg in alle Zeitungen findet. Der Mann hatte, als es um Europa ging, immer volle Taschen. Das hat in Paris mächtig Eindruck gemacht.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Draghi kann allerdings auch nur eine Pappfigur sein, die Macron dann theatralisch wieder abräumt, um sein eigentliches politisches Ziel zu verfolgen. Er möchte nämlich gerne einen Rüstungskommissar, der mit sehr viel Geld ausgestattet, sehr viele Rüstungsgüter, vielleicht auch in Frankreich kauft. Er braucht also Draghi gar nicht, um EU-Kommissionspräsident zu werden, sondern als Drohkulisse, um Ursula von der Leyen gefügig, um nicht zu sagen, spendierfreudig zu machen. Spätestens hier gewinnt unsere Zirkusvorstellung so richtig an Fahrt. Fest steht, Ursula von der Leyen steht jetzt im Scheinwerferlicht. Sie muss Bella Figura machen, die Spannung in der Manege steigt. Wird sie es nochmal schaffen? Oder wird sie abstürzen? Im Brüsseler Zirkus ist beides möglich. Und das sage noch mal einer, Politik sei langweilig. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Claire Demesmay ist deutsch-französische Politikwissenschaftlerin. Sie analysiert die EU-Wahlergebnisse für Frankreich und die Entfremdung Macrons von den eigenen Bürgern.
Zumindest haben Sie den Eindruck, der Präsident versteht Sie nicht, weil er auf einem anderen Planeten lebt.
Was in der Nacht der Apple-Chef Tim Cook verkündet hat, das erzählt uns Anne Schwedt aus New York. Und dann befassen wir uns heute Morgen ganz ernsthaft mit dem Kultelefanten Benjamin Blümchen. Denn der wird plötzlich politisch korrekt und damit sehr, sehr kritisch beäugt. Und ganz zum Schluss spielen wir einen wunderbaren Europa-Song, bei dem Klaus Meine von den Scorpions, Peter Maffay, Vicky Leandros, Leslie Mandoki und Ian Anderson mitspielen.
Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives.
Marine Le Pen sieht die Chance ihres politischen Lebens. Die Rechtsaußenpolitikerin sagt, sie sei bereit, die Macht auszuüben. Die Macht, von der sie glaubt, dass sie ihr zusteht, nachdem sie bei der Europawahl groß abgeräumt hat mit ihrer Partei Rassemblement National. Wohin steuert unser Nachbarland nach diesem politischen Erdbeben vom Wochenende? Was bedeutet eigentlich Macrons Manöver, das Parlament aufzulösen und Ende des Monats schon neu wählen zu lassen? Antworten hören wir heute Morgen von Dr. Claire Demesmay. Sie ist Deutsch-Französin, sie ist Politikwissenschaftlerin und lebt in Berlin. Einen schönen guten Morgen, Claire Demesmay.
Ja, guten Morgen.
Die Franzosen haben eine Nationalratswahl vor sich. Das Parlament wird auseinandergejagt von Herrn Macron. Ist das ein smarter Move, die anderen sozusagen neu wählen zu lassen und der Präsident selbst bleibt im Élysée einfach sitzen?
Ja, er pokert. Ganz offiziell will er Klarheit schaffen. Er will die Wählerinnen und Wähler in die Pflicht nehmen. Und was er sagt, ist, es sind zwei Projekte zur Verfügung. Zum einen Populismus, Nationalismus vom Rassemblement National, von Marine Le Pen. Und auf der anderen Seite, was er nennt, Progressivismus. Man kann auch sagen Liberalismus. Und ja, liebe Leute, entscheidet euch.
Aber die Wähler haben sich doch entschieden, Frau Demesmay, am Wochenende gerade, ja, und haben dem Populismus ihr Votum gegeben. Fast 32 Prozent für Le Pen und dann noch 5,5 für ihren noch rechts davon siedelnden Herrn Zemmour. Das heißt, die ganze rechtspopulistische Party kommt dann auf 37%. Und das ist natürlich schon was gegenüber Macron. Mit seinen 14% sieht mickrig aus.
Genau, Macron will Klarheit schaffen, aber eigentlich hat die Europawahl am Sonntag bereits Klarheit geschaffen. Und seine Wette ist, wenn es jetzt ernst wird, sprich für die Parlamentswahl, nicht für Europa ganz weit weg, wenn es ernst wird in Frankreich, dann werden sich die Französinnen und Franzosen doch nicht für den Rassemblement National entscheiden. Und der Termin spielt auch eine wichtige Rolle. Was man jetzt immer wieder hört in den Kommentaren von Macrons Team ist, ja, Können Sie sich vorstellen, bei den Olympischen Spielen in Frankreich, dass ein Premierminister, eine Premierministerin aus dem Rassemblement National Frankreich vertritt? Und Macron hofft, dass dann das Gespenst sein wird, was die Leute verhindern wird, sich für den Rassemblement National zu entscheiden.
Sind das nicht naive Überlegungen, so Politiker, Küchenlatein? Die Menschen haben ja Gründe, warum sie gegen das bisherige System votieren. Was würden Sie denken, was sind die zwei Hauptgründe, warum Le Pen und daneben noch ein anderer Rechtspopulist sich so hartnäckig halten und ihre Stimmen dauernd ausbauen können? Was sind die Gründe?
Die Themen, die immer wieder genannt werden, sind Angst vor dem Abstieg, ganz, ganz groß. Das Thema Kaufkraft, Angst vor Migration, vor Unsicherheit. Marine Le Pen, im Gegensatz zur AfD, Marine Le Pen hat eine Strategie, die heißt Entdämonisierung, also um die Partei so glatt wie möglich zu machen. Und jetzt mit dem Spitzenkandidat, den man in Deutschland nicht so gut kennt, Jordan Bardella, ich würde sagen, mit Bardella fliegt der letzte Dämon weg. Er ist smart, sieht gut aus, kennt die bürgerlichen Codes. Das hat wirklich zu dieser Salonfähigkeit von dem Rassemblement National stark beigetragen. Und deswegen ist die Situation sehr, sehr ernst jetzt in Frankreich.
Aber ist das nur eine Entdämonisierung, also im Sinne einer Camouflage, sozusagen wir tun bürgerlich, aber sind es nicht? Oder ist das auch, nehmen wir mal den Vater von Marine Le Pen, ein polternder, ich sag mal, Nazi-Freund, ist das nicht auch eine tatsächliche Akzentverschiebung, eine Koordinatenverschiebung Richtung Mitte?
Nee, Richtung Mitte würde ich nicht sagen. Also die Partei bleibt sehr, sehr rechts verankert. Was Marine Le Pen geschafft hat, ist all diese rassistischen Sprüche und antisemitischen Sprüche rauszujagen aus der Partei. Also die Parteikader, die das wagen würden, die sind einfach raus. Also das hat sie geschafft, auf jeden Fall. Aber trotzdem bleibt die Position Anti-Migration, antikulturelle Vielfalt und natürlich eine sehr, sehr große, sehr kritische Haltung gegenüber der europäischen Integration und gegenüber der EU.
Aber kritische Haltung, Frau de Mesmer, ist ja was anderes als die EU verlassen. Das wurde ja gestrichen aus dem Programm. Frankreich bleibt ein europäisches Land, auch unter den Rechtspopulisten. So jedenfalls die offizielle Lesart, die bei mir angekommen ist.
Genau, und das ist wichtig, zwischen dem offiziellen Diskurs und dem eigentlichen Inhalt zu unterscheiden. Also im Diskurs ja, kein Frexit, aber in der Praxis, wenn man sich diese ganzen Forderungen anschaut, dann heißt das eigentlich Ende von der Europäischen Union. Das sagt man aber so nicht, weil ja, das macht Angst auch französischen Wählerinnen und Wähler.
Auch der französischen Wirtschaft, denn die Wirtschaft läuft ja deutlich besser als die deutsche Wirtschaft im Moment.
Im Moment läuft die Wirtschaft relativ gut, das stimmt.
Und die Migration, Frau de Mesmer, ist das nicht nur ein Thema, das, ich sag mal, in allen europäischen Ländern auch einfach geregelt werden muss? Die Menschen erwarten, dass die Illegalität der Zuwanderung, zumindest mal der Teil der Migration, also nach Gesetz und Ordnung abläuft. Das ist doch noch nicht rechts, wenn die Bürger verlangen, dass die Migration nach denselben Regeln abläuft, nach denen sie sich in ihrem Alltag auch verhalten müssen.
Die französische Regierung unter Macron hat das neue Zuwanderungsgesetz sehr streng verschärft in den letzten Monaten. Und das hat auch für große Kritik gesorgt innerhalb des Macrons-Lagers. Also insofern, das ist nicht, als würde die Regierung da nichts machen. Im Gegenteil. Natürlich, das vermeidet keinen Erfolg von dem Rassemblement National. Also so einfach ist das nicht. Viele Leute fühlen sich nicht ernst genommen von den Entscheidungsträgerinnen und Trägern in Paris. Zumindest haben sie den Eindruck, der Präsident versteht sie nicht, weil er auf einem anderen Planeten lebt. Und diese ganze Inszenierung, das hat auch stark mit der politischen Kultur Frankreichs zu tun. Das ist immer noch zum Teil, also Frankreich ist natürlich eine Republik, aber das ganze, die ganze Zeremonie, das ganze Ritual hat viel immer noch mit der Monarchie zu tun. Und ich meine, der Élysée, ja, das ist ein Palast und der Präsident ist irgendwie auch ein Monarch, ein König.
Demokratischer Monarch könnte man ihn vielleicht nennen,
natürlich,
oder?
Natürlich ein demokratischer, ja. Und ja, die Französinnen und Franzosen sind auch in der Seele Revolutionäre und entköpfen auch sehr gern ihre Könige, mögen das auch nicht. Also sie mögen zwar, dass der Präsident, die Präsidentin sie schön repräsentiert, aber ja, sehr schnell werden sie ungeduldig, wenn sie dieses ganze Gold und Samt überall sehen.
Frau de Mesmer, ich bedanke mich für dieses Update über unseren schwierigen, liebevollen, aber manchmal eben auch schwer verstehbaren Nachbarn Frankreich. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gern. Tschüss.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da wird das Wahlergebnis dieser Europawahl nochmal nachgearbeitet. Vor allem natürlich in der SPD-Zentrale, aber auch bei Olaf Scholz. Und deshalb ist jetzt bei mir Thorsten Denkler, unser Pionier-Chefkorrespondent für den Bundeskanzler, das Bundeskanzleramt und die SPD. Einen schönen guten Morgen, Thorsten.
Guten Morgen, Gabor.
Thorsten, eine herbe Wahlniederlage ist das ja gewesen für die SPD. Wie fühlt sich das jetzt an für die Partei? Wie weit ist man eigentlich in der Ursachenforschung vorangekommen?
Lieber Kabor, darüber wurde gestern im Parteivorstand der SPD ausgiebig diskutiert und wie ich aus dem Gremium höre, wird dort die Niederlage vor allem daran festgemacht, dass die Ampel insgesamt so schlecht performt. Der Kanzler soll aber auch klargemacht haben, dass es in der Kombination vor allem mit der FDP schwer sei, sozialdemokratische Politik nach außen zu tragen. Es gibt aber auch durchaus Genossen, die noch nicht offen, aber doch durchaus hinter vorgehaltener Hand klar auch Versäumnisse benennen, die in ihren Augen auf das Konto von Olaf Scholz gehen.
Na, da wird's ja spannend, Thorsten. Welche sind das? Welche Versäumnisse gehen auf das Konto von Scholz aus Sicht dieser Insider?
Na, das Offensichtliche mal vorab. Scholz fehlt, und das wissen alle, jedes Charisma. Und daran wird man aber auch nicht viel ändern können. Was aber ihm auch schon vorgehalten wird, dass er im Endspurt des Wahlkampfes noch zwei wirklich eklatante Fehler gemacht hat. Und der eine, der da sozusagen herausgearbeitet wird, der heißt, dass er kurz vor der Wahl der Ukraine erlaubt hat, russisches Gebiet anzugreifen. Das passt eben nicht zusammen, wenn man sich gleichzeitig bundesweit als Friedenskanzler plakatieren lässt. Und da hätten sich manche gewünscht, dass er damit noch etwas gewartet hätte. Und auch der zweite Fehler, der ist kaum zu unterschätzen, lieber Gaber. Der Scholz hat ja, um sich nach dem Polizistenmord von Mannheim nicht treiben zu lassen, Abschiebungen nach Afghanistan in Aussicht gestellt. Und mal abgesehen davon, dass das technisch, also praktisch unmöglich ist, hat das sicher viele potenzielle SPD-Wähler abgeschreckt. Die und ihre Sympathisanten, das muss man wissen, sind ziemlich stark in der Asylrechtsbewegung aktiv. Und da kommen solche populistischen Versprechen überhaupt nicht gut an.
Okay, und die Schlussfolgerung aus alledem lautet jetzt wie?
Ich kann dir nur sagen, welche Schlussfolgerung der Parteivorstand aus dem Wahlergebnis zieht. Und das ist erstmal zur Person Scholz kein Wort. Darüber wurde nicht diskutiert. Der Kanzler bleibt unangreifbar. Neuwahlen sind auch ausgeschlossen. Da hat auch niemand Interesse in der Ampel. Dafür soll aber jetzt die Konfrontation mit der FDP deutlich gesucht werden. Also Fragen wie Schuldenbremse, höheres Kindergeld, extrem höherer Mindestlohn. Das soll jetzt alles mal schnell auf den Tisch kommen. Und das sind auch Themen, die kommenden und damit wohl sehr, sehr schweren Haushaltsverhandlungen weiter belasten werden. Das Credo der SPD ist jetzt, die kleinen Leute sollen endlich wieder spüren können, dass die SPD für sie kämpft.
Na, das werden ja muntere Zeiten für diese Ampelkoalition. Da wird es nicht langweilig für die Journalisten, auch nicht fürs Publikum. Vielen Dank, Thorsten.
Gerne, lieber Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wollen alle wissen, was Apple-Chef Tim Cook heute Nacht erzählt hat. KI war sein großes Thema. Anne Schwed, unsere Frau in der Wall Street, hat genau zugehört. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, was wurde heute Nacht aus der Apple-Zentrale heraus verkündet?
Apple hat eine neue Ära eingeleitet, und zwar will Apple bei künstlicher Intelligenz den neuen Standard setzen. Nicht Artificial Intelligence, sondern Apple Intelligence soll das Ganze heißen. Oder um es CEO Tim Cook mal selbst sagen zu lassen.
Introducing Apple Intelligence, The new personal intelligence system that makes your most personal products even more useful and delightful.
Eine persönliche KI, die deine persönlichen Produkte noch nützlicher und angenehmer macht. Ganz konkret sollen die iPhones und auch andere Apple-Geräte ab Herbst viele neue KI-Funktionen bekommen. Die KI soll dabei ganz individuell auf jeden Nutzer zugeschnitten sein, aber gleichzeitig soll auch ein größtmöglicher Datenschutz gewährleistet sein. Da die iPhones sowieso schon alles über seine Nutzer wissen, ist es nicht so schwer. Jetzt soll dieses Wissen aber noch nützlicher eingesetzt werden. Unter anderem soll zum Beispiel Siri viel schlauer werden. Man soll dann zum Beispiel per Sprachbefehl Fotos bearbeiten können oder auch appsübergreifend Befehle geben können. Und es soll auch KI-generierte individuelle Emojis geben oder auch das E-Mail-Programm soll KI-Funktionen bekommen, sodass man zum Beispiel E-Mails direkt als Zusammenfassung ausgespielt bekommt und das iPhone Aufgaben daraus ableiten und priorisieren kann. Neben der eigenen KI sollen Nutzer auch Zugriff auf den Chatbot ChatGPT bekommen. Wenn Siri zum Beispiel nicht mehr weiter weiß, dann kann ChatGPT gefragt werden. Außerdem kündigte Apple an, dass die Mixed Reality Brille Vision Pro im Juli auch nach Deutschland kommt. Die soll dann ab 12. Juli für knapp 4.000 Euro erhältlich sein. Die Apple-Aktie reagierte allerdings mit einem Minus von 1,9%. Die Anleger hatten offenbar noch krassere Ankündigungen erwartet.
Wir werden das weiter verfolgen, Anne. Sehr spannend. Wie ist die Börse denn ansonsten eigentlich in diese Woche gestartet?
Nach einigem Auf und Ab stand tatsächlich am Ende ein Plus bei allen drei großen Indizes. Der Dow Jones schloss mit 0,2% im Plus, der S&P 500 mit 0,3% und die Nasdaq mit 0,4%. Die Anleger warten ganz gespannt auf die neuen Inflationsdaten und die Notenbanksitzung am Mittwoch. Analysten befürchten aber, dass es da noch mehr Verwirrung statt Klarheit geben wird, wie es mit den Zinsen weitergeht. Ansonsten war noch der Forex-Markt ganz spannend. Der Euro verliert nämlich deutlich gegenüber dem Dollar und es ging da auf den niedrigsten Stand seit einem Monat. Das ist tatsächlich die Reaktion der Anleger auf die Europawahl, bei der ja viele rechtspopulistische Parteien zulegen konnten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Die Umbenennung einer Kita in Sachsen aus schwer nachvollziehbaren Gründen. 32 friedliche Jahre lang trug die Benjamin Blümchen Kindertagesstätte in Bautzen ihren Namen. Sie trug ihn stolz, benannt nach der gutmütigen Zeichentrickfigur. Für viele Kinder war jahrelang klar, der liebste Elefant der Welt ist natürlich Benjamin Blümchen. In Hörspiel- und Zeichentrickserien erlebte er seit 1977 gemeinsam mit seinem besten Freund, dem jungen Otto, zahlreiche Abenteuer. Häufig mit dabei die rasende Reporterin Carla Kolumna. Aber Benjamin hat ein Problem.
Eine Postwurfsendung und eine Rechnung vom Zuckerstückchenhändler Honigsüß.
Nicht schon wieder.
Sie leben wohl über Ihre Verhältnisse, was, Herr Blümchen?
Ja, das tut er. Und vom vielen Zucker kriegt er Karies in den Stoßzähnen. Und dick wird er auch.
Sein Zuckerkonsum ist aus heutiger Sicht zu hoch. Also die ganze Figur ist damit zu ungesund für den Kindergarten und vor allem für die Eltern. Sie setzten sich gemeinsam für eine Namensänderung ein, denn der Kindergarten legt seinen Schwerpunkt vor allem auf Bewegung und Natur und gesunde Ernährung. Aus Benjamin Blümchen wird nun also Spreewichtel. Das passe doch ohnehin viel besser. Viele Kinder würden die Zeichentrickfigur gar nicht mehr kennen, behaupten die Eltern. Na ja, die wahren Spreewichtel sind für mich die Eltern, die diese Umbenennung ins Werk gesetzt haben. Freispruch für Benjamin Blümchen. Gott sei Dank besteht diese Figur ja nicht nur aus Zuckerstückchen, sondern aus einer guten Portion Gelassenheit plus Humor, liebe Eltern.
Eigentlich sind alle Tage wundervoll. Bis auf die, die nicht ganz so wundervoll sind. Aber die sind auch wundervoll.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, die ganzen bunten Parteien, die bei der Europawahl angetreten sind, was für ein Regenbogenkontinent. Inmitten der oft grauen Tristesse der politischen Landschaft sorgen sie unter all diesen etablierten Politikern für Kopfschütteln, aber sie erfreuen die Wähler. Die Satireparteien, komödiantische Slogans, schräge Forderungen und eine Prise Ironie sind das, was sie auszeichnet. Ihr Ziel, den Politikern auf humorvolle Weise den Spiegel vorhalten, dieser geballten Armada von Wichtigtouren auch in Brüssel. In Deutschland ist die wohl bekannteste und auch beliebteste dieser Satireparteien die Partei mit Martin Sonneborn als Vorsitzendem.
Das ist das Europäische Parlament und von hier aus werde ich Europa komplett umkrempeln.
Liebe Frau von der Leyen, es freut mich sehr, dass ich ab sofort nicht mehr der unseriöseste Vertreter der europäischen Demokratie bin.
Der gute, ehemals Chefredakteur von Titanic, trifft einen Nerv. Immerhin zwei Sitzplätze konnten er und die Partei sich sichern. Und damit zieht die Truppe zum dritten Mal in Folge in das Europaparlament ein. Aber die Partei ist nur die Spitze des Eisbergs. Europa ist ein regelrechtes Sammelbecken für bunte Parteien, die bei den Wahlen zwar angetreten sind, es aber nicht in die Ränge des Parlaments geschafft haben. Wie zum Beispiel die tschechische Tabby-Partei, bei der die Kandidaten als Aliens verkleidet auftraten. Oder die Two-Tailed-Dog-Party in Ungarn, wörtlich übersetzt die zweischwänzige Hundepartei. Eine andere Satirepartei, die Don't Vote Us Party, also Wählt uns bitte nicht Partei, aus Ungarn wollte mit ihrem selbstironischen Slogan, wir haben keine Ahnung, was wir tun und das ist auch gut so, die Wähler zum Schmunzeln bringen. Zugleich wollte sie aber auch die Absurdität dieser traditionellen Wahlversprechen aufzeigen. Auch wenn nicht alle von diesen Satireparteien einen Sitz im Parlament ergattern konnten, repräsentieren sie doch die Vielfalt, die Freiheit, auch die Frechheit der europäischen Demokratie. Wie Leslie Mandoki bereits in seinem Song Mother Europe singt, We all need you, beautiful Europe. Mit dabei bei diesem Song sind der Scorpions-Sänger Klaus Meine, Tony Carey von den Rainbows, ehemals Ian Anderson von Jethro Tull, Vicky Leandros, Peter Maffay, geballte Kraft für eine europäische Erneuerung.
Mothers lost their sons for you. Foolish heroes told them what to do. The oppression of the mind is a book of history.
Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.